Sing, Jay, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright.
I think it hasn't. Then you watch Anakin that can't get to the happy come true.
So, auf Radio X folgen jetzt noch die Programmhinweise. Es folgen jetzt ein Gespräch mit Ute Meter-Bauer und dann dem Rags Media Kollektiv im Rahmen des X & Voice Radio Workshops, das der sonntags im Bockheimer Depot im TAT stattfindet. Und dann kommt ab 15 Uhr Collectionism, 16 Uhr Gallus Fenster, 17 Uhr Kick Radio Backspace, 18 Uhr X wie raus, 19 Uhr Phänomenia, Eintracht intern, 20 Uhr EI4, 21 Uhr Escobar, 22 Uhr Vanille Club, heute mit dem AMV Live-Wunsch-Sendung und dann um X, 23 Uhr die X-Fit DJ Night. Heute mit The Art of Rolling from Bass.
Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the day. I won't forget a single day, believe me. I'd bless the night. I'd bless the night.
Also wenn ihr jetzt zu den Hasen wollt, dann könnt ihr auch ruhig über eine Hasengeschichte erzählen. Hallo. Kennst du schon mal andere Haustiere?
Also ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Vielleicht könnte ich ja eine Geschichte, aber
ja,
genau. Nein, nur ich weiß gerade keine Geschichte.
Ein Haustier?
Jetzt Papa soll mitkommen. Ja, aber der ich
Papa soll mich auch ein VW-Käfer.
Hallo, hast du ein Haustier?
Oui, wenn dann noch die Mutter hoch kommt. Hast du ein Tier zu Hause?
Hast du ein Tier zu Hause?
Nee.
Hast du ein Tier?
Aber du kannst ja mal von Koras Meerschweinchen
aussehen. Weißt du was? Es gibt jetzt für alle Kinder ein Häschen, kann man sehen, hier an der Ausgangstür.
Sag mal was.
Ouais.
Nico, tu veux parler au micro?
Ouais.
Micro. Dis quelque chose. Parle les micros. Oh, quelque chose? Tu peux dire allô?
Allô?
Allô? Non. Non. Aber nicht schlecht, dass er reinpustet ins Mikro. Prego.
Katze, Katze macht Theater.
Katze, Katze macht Theater. Und die Hasen machen ja auch Theater.
Nein. Sie machen doch kein Theater.
Ja, die haben ziemlich viel Angst vor euch, würde ich mal sagen, diese Hasen. Der Hase.
Da, da! Der Hase hat eine Nase.
Okay, er hat auch zwei große Ohren. Guck mal, ein Ohr ist.
Ja.
Was?
Tiere.
Tiere?
Ein Hund.
Ja, ich kann es auch mal aufmachen. Und dann können wir mal...
Ich will auch mal... Der Bub schaut auf den Arsch. Ich hab einen Hund.
Schäferhund.
Was soll ich jetzt
sagen? Schäfer und Jock.
Ich hab einen Schäferhund.
Was ist denn ein Hund?
Schäferhund.
Und warum hast du den nämlich mitgebracht? Angst.
Von den vielen Leuten hat er
keine Angst. Hat keine Angst.
Ja, Schäferhund hat doch keine Angst, oder?
Geldbarer.
Ja, das wird gestreichelt von dem.
Ah! Ja, also wir... Bitte Lichtschalter.
Ja,
Wir wollen unsere Hasen wieder in Freiheit eigentlich entlassen. Also wer einen schönen Garten hat, die sind im Kompost aufgewachsen.
Hallo! Der Fuß hat auf den Arsch, du Arscher! Kleine, kleine, klein! Der Fuß hat auf den Arsch.
Aber was kannst du bei Tieren sagen? Wir brauchen eigentlich nur Salat. Wir geben denen hauptsächlich Salat und ein bisschen Karotten, ja.
Der Butter hat ja einen Buch. Wisst ihr was? Es gibt bald eine Aufführung, wo alle Kinder dabei sind. Und es wird dann ein Spielplatz aufgebaut, der ist schon längst da.
Und wann?
Das ist morgen! Du bist ein Prinkendel! Brillemann!
Du sollst jetzt so schreien. Okay.
Hallo? Hallo?
Komm.
Hallo?
Okay, also ihr könnt das Häschen gerne streicheln, aber ansonsten haben die echt viel, viel Angst. Aber guck mal, das zittert und es legt die Ohren an und so. Und wenn es die Ohren anlegt, dann weiß man, dass die Hasen ein bisschen Angst haben. Ja. Und es rennt noch nicht mal weg, weil es so viel Angst hat.
Was willst du?
Du kannst Ei machen, aber man kann mal. Er hat nichts gesagt. Er hat das Mikrofon nur geküsst.
Ja,
oder wie, oder was? Ich meine.
Mein Hund spielt mit jedem! Und mit mir!
Benjamin!
Mit Jöckchen!
Also Benjamin, du gehst jetzt nach Hause, hast du gehört? Du gehst nach Hause?
Hallo, du Krank!
Du kannst auch Tschüss sagen.
Kann dir aber an! Puppnase! Hasehund!
Schrei nicht so!
Ah, du bist ein!
Ciao! Also kommt es wieder, okay.
Achtung, Achtung! Alles wird gemeldet! Es gibt Häschen ab an! Tschüss! es geht gerade jemand. Wisst ihr, und er hat ein bisschen durcheinander geschrien. Aber, naja. Wir schreiten zwar ein bisschen. Tschüss.
Dile, Felicia, dile. ¿Qué le ibas a decir? ¿Qué le ibas a decir?
Dile. Ich habe es verfreit. Ich habe es verfreit.
Ja, Iri, die willst du auch mal was sagen?
Nein.
Aha, Quora. Hier, wie ihr seht, gibt es ganz viele Häschen am Eingangstür. Ganz viele Häschen. Zwei sogar. Zwei Stück. Hier viele. Zwei Stück Häschen, wo man reingeht. Da sitzt gerade eine Frau und die hat Jesin auf den Arm. Und eins ist im Käfig.
Wir nehmen es auf.
Ja.
Hallo.
In welche Schule gehst du?
In die Textor.
Aha.
In die Textor.
Und in welche Schule gehst du? Textor.
In die Textor.
In welche Klasse?
Keine Ahnung. Die Textor. Also.
Fernando. Der ist auch wieder da rein, der Hase, echt? Aber jetzt geht's doch gerade. Ich meine, jetzt hat er nicht mehr so viel Angst und so. Und ihr könnt ihn streichen. Aber nicht so doll. Oh, Vorsicht. Ah. Oh, tschüss. Hola, hola. Oh, das wird kalt, wenn man da durchgeht. Bitte nicht immer durch diese Tür.
Aber man darf da doch gar nicht raus.
Ja, sollte man nicht, weil immer wenn man da rausgeht, dann wird es da...
Das ist ein Baby. Da hat er nichts gesagt. Er wollte gerade was sagen. Aha! Bobo! Bobo!
Magst du DJ Bobo oder was? Ja, also wer jetzt nochmal, bevor wir bald irgendwie anfangen.
Irgendwie anfangen?
Wir wollen vielleicht nochmal anfangen mit unserem.
Gespräch,
genau. Ja, wir wollen ein Gespräch führen, also.
Das ist wie Blatty.
Das ist kein Spielplatz. Wir wollen jetzt hier ein Radio-Workshop-Gespräch führen und irgendwie wollen wir halt auch nochmal ein paar Sachen erzählen über die Berlin-Biennale. Ja, dann könnt ihr dann einen Film gucken.
Ja, ich kann Film gucken. Juhu! Fernsehen, ja! Ich kann Fernsehen gucken.
Du kannst gerne Cola trinken, oder? Du meinst,
ja. Genau, der Radio-Workshop Accent Voice fängt jetzt an und in diesem Radio-Workshop beziehen wir uns eben auf verschiedene Fragestellungen. Eine ist davon von Albert O. Hirschmann. Wie sind Abwanderung und Widerspruch in der DDR möglich gewesen? In diesem Kontext versuchen wir eigentlich eine Situation für Erkenntnis- und Erinnerungsarbeiten entstehen zu lassen, die nicht nur an einer Schläfe erinnern, sondern auch an die Situation nach dem Mauerfall in Deutschland. Deshalb auch heute eben ein Gespräch mit Ute Mitterbauer über die Berlin-Biennale und dann ab in der zweiten Stunde über das Warehouse-Projekt von Rags Media, das sich mit Asylsuchenden in Deutschland dann auch beschäftigt, indem wie diese sich an ihre verlassene Heimat dann erinnern. Am Mikrofon Felicia Herrschaft. Im Rahmen des Radio-Workshops.
We'll be right back.
Zentimeterbau. Also wie ist das sozusagen dazu gekommen, dass Sie, also es geht wirklich dann mehr der erste Teil etwas biografisch im Sinne von, wie ist es dazu gekommen, dass Sie Kuratorin geworden sind? Was waren da sozusagen die, was hat dies beeinflusst und was waren die Entwicklungsschritte und an welchem Punkt sind Sie jetzt angekommen, auch in Bezug auf die Berlin-Biennale, mit welchen Forschungsfragen zum Beispiel als kuratorische?
Die Berlin-Biennale ist ja an sich eigentlich also eine relativ groß angelegte Ausstellung und das ist nochmal für eine kuratorische Setzung natürlich was anderes wie eine kontinuierliche Programmatik, die man ja so hat, wenn man fest an dem Haus arbeitet. Das heißt, diese Großprojekte müssen für einen kürzeren Zeitpunkt relativ viel verdichten und ja, versuchen, verschiedene Themenstellungen sehr eng zusammenzufassen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Zustand, wie wenn man sozusagen über einen längeren Zeitraum kontinuierlich auch ein Publikum mitentwickeln kann. Also wo man gemeinsam mit einem Publikum wächst. Das heißt, hier muss man sozusagen in 8 Wochen bestimmte komplexe Zusammenhänge, die man hier auch kommunizieren will, rüberbringen. Und das ist halt immer die Fragestellung, wie teilt man das auf, dass das dann auch tatsächlich möglich ist. Und um so Kernpunkte dann doch zumindest wenn auch oft kontrovers diskutiert, aber doch dann auch an ein Publikum rüberzubringen. Und deswegen eben diese Aufteilung auch in so 5 Kernpunkte, 5 Referenzpunkte, eben wie Migration, urbane Konditionen und so weiter.
Ja, die Frage wäre aber tatsächlich, wie es zu Ihrer eigenen kuratorischen Entwicklung gekommen ist. Also wie sind Sie sozusagen Kuratorin geworden? Verstehen Sie sich als Kuratorin?
Ja, das ist so.
Also, was ist das sozusagen für eine biografische Linie bis zu diesem Punkt?
Ich habe also Kunst studiert und dann zunächst Bühnenbild und dann eben auch bildende Kunst und habe aber sehr früh mit einer Gruppierung letztendlich angefangen, Ausstellungen, Konferenzen, auch eher szenische, performative Ereignisse zu gestalten, einfach weil die Institutionen das in der Zeit sehr wenig getan haben und auch eher aus einem Do-it-yourself-Prinzip heraus. Also bevor man dann lange jammert, macht man es lieber selber. Und dann ist aber auch mein Interesse entstanden. Es hat sicherlich mit meiner ursprünglichen Ausbildung nochmal im Bereich Bühnenbild zu tun, wo es letztendlich auch um die Gestaltung von Räumen geht, um eine Verknüpfung von textlichem Material, letztendlich auch eine Umsetzung in eine räumliche, in eine performative Struktur. Und das taucht sicherlich auch wieder in meinen Ausstellungskonzeptionen so auf. Kuratorin bin ich natürlich in dem Moment, wo man einfach damit sein Geld verdient, ist es das dann auch. Und, aber natürlich ist man, je nachdem, wie man sozialisiert ist, also bei mir kam es eben über die Auseinandersetzung direkt mit Kunst an der Kunsthochschule, der Blick auch auf die Arbeit, die man ausstellt, auf die künstlerische Praxis, die man vorstellt. Das ist sicherlich dann wieder eine andere Herangehensweise, wie wenn man jetzt von der Kunstgeschichte herkommt.
Ja.
Aber das ist ja bei allen Kuratoren, Kuratorinnen so.
Ja. Und da wäre auch die Frage, wie, ich meine, also die Documenta 11 ist dann natürlich eine Großausstellung gewesen, wo Sie auch mit einem Kuratorenteam gearbeitet haben. Da ist es hier auch sozusagen der Fall. Und welche Arbeitsweisen und Fähigkeiten sind sozusagen dann diejenigen, die ein Kurator haben muss? Ist das etwas, hat es etwas auch mit Caring zum Beispiel zu tun?
Ja, also da gibt es so viele künstlerische Praxen, genauso gibt es unheimlich viele verschiedene kuratorische Praxen. Also es ist ja keine feste Ausbildung, es gibt ja kein A-to-Z für Kuratoren oder Kuratorinnen.
Ja.
Nein, ich glaube, es ist einfach das Interesse letztendlich auch Räume zu gestalten und natürlich ist es eine Begegnung letztendlich mit einer Arbeit und auch einer gewissen Form von Öffentlichkeit. Oder es ist eine dezidierte Ausschluss von Öffentlichkeit, aber es hat immer was damit zu tun, letztendlich eine Arbeit zu kommunizieren. Und das Caring würde ich schon in dem Sinne vielleicht sagen, dass man natürlich sorgsam mit den Arbeiten umgeht, die man letztendlich von anderen überlassen bekommt und dass man sicherlich auch den Ort und das Publikum ernst nimmt.
Mhm.
Also das meine ich jetzt nicht im Sinne, dass man etwas populistisch machen muss oder auch nicht populär machen muss, aber dass man respektvoll mit den Arbeiten umgeht. geht und eben auch, selbst wenn man das Publikum vielleicht mit was konfrontieren will, aber es doch ernst nimmt. Also in dem Aspekt könnte ich sagen, trifft Caring vielleicht schon zu.
Und wie unterscheiden sich dann die Arbeitsbedingungen, die es zum Beispiel dann auf der Documenta gegeben hat, in dem, was Sie hier vorgefunden haben? Also das.
Ja, die Documenta kann man eigentlich mit keiner Ausstellung vergleichen, weil es so eine Ausnahmesituation ist. Man hat eigentlich 4 Jahre Vorlauf, um die Ausstellung vorzubereiten. Man hat ein Budget, was man sonst nie zur Verfügung hat, auch wenn es dort auch immer nicht reicht, aber es ist einfach nicht vergleichbar. Und es findet an dem Ort statt, an dem sonst eigentlich, also in dem Umfang keine Kunst stattfindet. Also man hat eigentlich auch relativ wenig Konkurrenz. Kassel ist jetzt auch ein etwas unaufgeregterer Ort wie Berlin. Also das heißt, das Mandat ist ein völlig anderes. Es ist eine Weltkunstausstellung und man muss immer wieder begründen, was man denn unter Weltkunst versteht. Eine Biennale jetzt in Berlin, die auch den Titel Berlin Biennale trägt, hat zwangsläufig was mit dem Ort zu tun oder sollte sich zum Standort verhalten. Das ist eine gänzlich andere Voraussetzung. Wir hatten ein knappes Jahr Vorlaufzeit, ein Zehntel des Budgets von der Documenta und auch ein Zehntel des Teams von der Documenta. Also es lässt sich eigentlich gar nicht vergleichen. Und man muss sich hier natürlich in einem großen Setting von Festivals, von Transmediale, Berlinale, jetzt die MoMA-Ausstellung und so weiter. Man bewegt sich in einem großen Pool an Aktivitäten. Die Theater sind hier sehr aktiv. Und man muss da eine gewisse Sichtbarkeit erzeugen. Das ist auch wiederum was gänzlich anderes. Und deshalb auch meine Entscheidung hier in Berlin, sich zu konzentrieren, einfach sichtbar zu werden über 3 ganz klare Orte. Ja. Und dann in diesen Orten nochmal bestimmte Themen zu kommunizieren und auch zu sagen, ein Großteil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Standort.
Ja. Also der Martin Kropius-Bau hat ja das Thema Migration auch hier, also ist eigentlich das Thema Migration auch verortet, weil es hier bestimmte Grenzziehungen gibt, die in Bezug auf Berlin ja auch damit zu tun haben, dass es hier Deportationen gegeben hat, dass hier auch das Holocaust-Mahnmal angrenzt. Wie wird das dann in den Arbeiten eigentlich thematisiert? Wie trifft man da tatsächlich eine Künstlerauswahl in Bezug auf jetzt dieses erste Thema?
Also prinzipiell sind alle 5 Themen an allen Orten gleich präsent. Das heißt, genauso wiederum im Kino Arsenal taucht Migration auf, genauso wie es hier auftaucht, hier halt über den Hub nochmal angesprochen. Aber es gibt auch Arbeiten eben in Kunstwerken von Banacini Toglu, die sich ganz direkt mit Asylbewerbern beschäftigt. Also diese 5 Themen durchziehen eigentlich die ganze Ausstellung. Nur der Hub an sich ist jetzt hier verortet. Und natürlich wollte Hitostyle dezidiert das an diesem Ort haben, weil dieses Haus war mal das Kunstgewerbemuseum ursprünglich und hat eben Sammlungen von Kulturen dieser Welt in sich gehabt. Und das hat sie als Ausgangspunkt interessiert. Und von hier aus nochmal diese Grenzen, diese neuen Grenzen Europas auch zu betrachten. Aber es war eben auch für viele Künstlerinnen und Künstler interessant, also was sie angesprochen haben. Diese Situierung zwischen Topografie des Terrors, Abgeordnetenhaus, dahinter sieht man das Axel Springer Gebäude. Also es ist auch so ein Stück weit Berliner Geschichte zu sehen, wenn man einfach nur aus dem Fenster sieht. Und insofern war es, glaube ich, auch für viele Künstler wichtig, nicht nur jetzt einfach auf so einer musealen Fläche sich zu präsentieren, aber genau an diesem Ort, wo man eben diesen Blick auf die Stadt auch noch hat. Also man sieht, wenn man in den Arbeiten steht, auch vom Fenster hinaus in die Stadt Berlin.
Ja. Du als Berliner, vielleicht bist du
dazu
auch.
Einen ganz anderen Blick da drauf.
Ich bin ja auch nur halb Berliner. Kannst du mir mal kurz sagen, obwohl es natürlich auch alles in den Pressemitteilungen steht, aber es ist vielleicht für das auswärtige Publikum interessant, wie viele der teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen aus Berlin sind und ob die anderen eine Auflage hatten, das Berlin-Bezug einzubeziehen oder ob das freigestellt war, was dann viele erfüllt hatten.
Also es sind ca. 50% der ausgestellten Positionen und bei den Filmen sind es eigentlich fast 80% sind Künstlerinnen, Künstler, Filmemacher, die aus Berlin kommen und die in Berlin leben, muss man sagen, weil es also die wenigsten, die in Berlin leben, gerade im Kunst- und Kulturkontext, sind ja Berliner, also gebürtige Berliner, Berlinerinnen. Also das war mir schon wichtig, auch zu zeigen, dass Berlin doch auch ein gewisses magnetisches Output wohl erzeugt, das viele Leute anzieht, sich doch in diese Stadt niederzulassen. Also zum einen vielleicht wegen dem günstigen Ateliermieten, zum anderen aber einfach auch das internationale Setting. Also es gibt viele Kollegen, Kolleginnen, um sich hier auch auszutauschen. Und dann kommt natürlich dazu, dass bei den anderen Positionen mir schon auf der einen Seite wichtig war, gibt es da Bezüge zu Berlin? Also Doherty zum Beispiel lebt, ist ja quasi über Nordirland sozialisiert, auch ein geteiltes Land. Als der hier in Berlin war, wie hat sich das auf seine Arbeit ausgewirkt? Deswegen zeigen wir zum Beispiel bei ihm Arbeiten, die in Berlin entstanden sind, Extracts from a File und dann noch Red Races wieder zu Nordirland. Also um eben auch so diese Ausweitung, diese Fragestellung geteilte Stadt vielleicht auch in einen etwas weiteren Diskurszusammenhang zu bringen.
Was mich eigentlich auch noch interessieren würde, also in Weser bezieht sich tatsächlich, also das haben wir jetzt im Gespräch durch Harald Seemann erfahren, bezieht sich in seinen Arbeiten oder hat sich in Bezug auf die Dokumenta 11 auch auf die Dokumenta 5 bezogen. Gibt es denn da bestimmte Punkte, die Sie als besonders wichtig sehen würden, also wie Ausstellungen jetzt sein sollten in Bezug dazu, wie diese Dokumenta 5 zum Beispiel, also auch Fragen zur Demokratie gestellt hat über das Büro für direkte Demokratie von Beuys als ein Beispiel oder den Einbezug, den Versuch, den sozialistischen Realismus einzubeziehen, was ja hier in Berlin noch mehr Thema ist möglicherweise und dann eben diese Frage danach, wie in Weser zum Beispiel dann soziale Realitäten, Brennpunkte thematisiert hat. Sind das Dinge, welche Probleme oder Problemstellungen, Fragestellungen haben Sie tatsächlich da mit einbezogen in Bezug auf Fragen von Großausstellungen?
Ja, ich meine, was die Dokumenta 5 sicherlich geleistet hat, war eben dieses Nebeneinander von High and Low. Da war ja auch eine Sektion über Kitsch-Kultur und es war von Rothaus damals zusammengestellt. Dann hat eben zum Beispiel der Glatter über Minimal-Kunst, die damals auch sehr umstritten war, die vorgestellt. Das wurde wieder neben figurative Malerei gestellt, also den Pop-Art, die eine gewisse Präsenz hatte. Und dieses Verzahnen der Szenen, dass es eigentlich in der Kunst immer Parallelwelten gibt, die einen Schlagabtausch miteinander haben, die sich gegeneinander absetzen. Das hat, glaube ich, auch dieses unheimlich Lebendige der Dokumenta 5 ausgemacht. Und ich meine, für Beuys war die Dokumenta per se einfach die Plattform, die er immer genutzt hat. Weil er wusste, er erreicht damit ein unheimlich großes Publikum, ein sehr breites Publikum. Und er hat immer verstanden, eigentlich auch, welche in einer neu mediatisierten Welt eigentlich auch tatsächlich die Medien auch für die Kommunikation von Kunst spielen. Also da war sicherlich auch die 5. Öffnung. Ich möchte es aber jetzt nicht nur bei der 5 belassen. Also wir fanden auch zum Beispiel die 6 und die 7 interessant, weil die 6 hat eine sehr starke mediale Öffnung gebracht und einen ganz breiten Vorstand von Videokunst zum Beispiel, was eben im Kunstmarkt auch gar nicht so etabliert war. Und also da muss ich sagen, da hat die Dokumenta eigentlich immer so eine gewisse Rolle gehabt, so eigentlich das mal zusammenzufügen, was sich eigentlich so prinzipiell in der Kunstwelt tut, auch in sehr heterogenem. Was ich auch noch für wichtig finde, ist halt tatsächlich zu sehen, dass Kunstausstellungen, also im besten Fall erzeugt kommunikative Räume, also wo die Leute anfangen zu diskutieren, was zu hinterfragen, also wo letztendlich die Kunst auch ein Ausgangspunkt ist für eine eigene Blickkorrektur oder auch für eine Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung. Und was man ganz schwierig nachvollziehen kann, ist eigentlich immer diese Atmosphäre, die Dokumenta hat, weil dort einfach so viele Leute zusammenkommen. Und dort sind immer so heftige Debatten. Also ich habe das ja letzten Sommer miterlebt. Ich war sehr lange in Kassel. Das ist schon sehr speziell. Also das ist auch was man, glaube ich, nicht übertragen kann auf andere Ausstellungen. Also auch diesen Mix am Publikum und so weiter. Und was ich natürlich hier schon auch merke, also es kommt auch hier wiederum sehr viel breiteres Publikum. Und man merkt es auch in der Presse, die Pressereaktion ist ja auch relativ heftig und auch sehr durchmischt. Also Man ist sich, glaube ich, selber als Kurator manchmal gar nicht bewusst, was das alles auslöst oder wie die Leute das dann aufnehmen. Also da ist man, ich mache diese Ausstellung nicht anders wie jede andere Ausstellung. Da ist natürlich der Publikumsradius hier ein sehr viel größerer. Und das ist, glaube ich, dann manchmal selber für einen die Überraschung. Und wichtig ist halt tatsächlich auch, dass die Künstler und Künstlerinnen den Raum kriegen, um letztendlich auch ihre Arbeiten entsprechend zu kommunizieren. Und da ist natürlich, sind die Dokumenten oder auch Biennalen insofern immer auch Türöffner, weil einfach ein breiteres Publikum auch kommt.
Ja. Also ne, da wäre tatsächlich die Frage, also wie, auch wenn es Türöffner sind und wenn die Biennalen dazu führen, dass in der Stadt, in einer Stadt Kunst gezeigt wird auf eine bestimmte Art und Weise, wie hält man tatsächlich, das haben wir jetzt in Venedig ja erlebt, wie erhält man diese 5 Monate, also jetzt in Venedig, das etwas so aktiv, dass man Aktivitäten eigentlich gesprochen werden kann, die andere miterleben können durch die Aktivitäten an diesem Ort. Wie hält man diesen Ort sozusagen lebendig, also oder kreativ?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Nein, das ist für mich, ist Berlin ist ein Unterschied. In Venedig findet ja sonst jetzt an Gegenwartskunst nicht so wahnsinnig viel statt. Also, und man kennt es ja auch in Venedig, dass sozusagen nach dem Eröffnungswochenende sagt ja der Besucherzustrom immens ab. Das ist anders in Berlin. Berlin sind ja permanent Touristen. Es finden hier aber auch parallel unheimlich viele Ereignisse statt. Also das kann man wieder sehr schlecht vergleichen. Was wir jetzt gemerkt haben, zum Beispiel über das Kinoprogramm, da sprechen wir jetzt zum Beispiel Leute an, zwangsläufig, die in Berlin leben, die einfach jetzt sozusagen Woche für Woche auch ins Kino kommen. Da hat sich so eine kleine Gruppierung ausgebildet, aber man geht jetzt nicht jede Woche zweimal in die Berlin-Biennale. Also das wäre ja viel zu teuer. Also das können sich die Leute gar nicht leisten. Und also da denke ich mir, das ist schon was man sich überlegen könnte, wie kann man das anders strukturieren. Und wir haben auch relativ viel Veranstaltungen, aber die finden teilweise außerhalb des Rahmens auch der Berlin-Biennale statt, weil also wir wollen jetzt das nicht lebendig halten, damit mehr Besucher kommen, sondern die Frage ist, wie kann man mit der Stadt eine kontinuierliche Diskussion auch haben, und das ist dann sehr stark auch in Kooperationen mit anderen Institutionen. Oder wir machen auch jede Woche eine Radiosendung mit Reboot FM, mit Bootlab Radio. Dadurch ergibt sich sowas, aber das ist schwierig direkt innerhalb der Ausstellung, weil eine Ausstellung, die besucht man einfach nicht jeden Tag, außer jetzt vielleicht die Künstler, Künstlerinnen, die öfters vorbeikommen. Ich habe sicherlich auch einige schon das zweite, das dritte Mal gesehen, aber das ist dann doch die Ausnahme, weil dann gibt es schon wieder die nächste Ausstellung zu sehen, und das ist tatsächlich eher übers Kinoprogramm.
Sind die drei Orte für diese Schwierigkeit, auch das Publikum zusammenzuhalten oder die Identität des, der Veranstaltung nach außen aufzuzeigen, sind die drei Orte da ein Vorteil oder ein Nachteil? Macht es das schwieriger oder ist es einfacher? Es gibt ja andere große Ausstellungen, da geht man rein, da ist ein Zaun drum und man geht wieder raus und da ist klar, alles, was innerhalb dieser ganzen Stadt findet, wird dazu, also dieses Verschwimmen in Richtung auch zu der weiteren Berliner Öffentlichkeit, die ja nicht nur die Ausstellung ab und zu besucht. Ist wahrscheinlich eine Herausforderung, aber man könnte es ja auch als Risiko beschreiben, dass es irgendwie ausfahren ist, die sich vielleicht auf eine interessante, aber vielleicht auch eine prekäre Art.
Also mit den drei Orten ist es noch ziemlich eingegrenzt. Viele haben ja auch gesagt, warum gehen wir nicht in den Stadtraum? Und also mal abgesehen davon, dass wir gar nicht das Budget haben, um den Stadtraum auch noch was zu realisieren, haben wir auch gesagt, dann wird es sich verzetteln. Also drei Orte, die relativ klar kommuniziert sind, das funktioniert auch sehr gut. Es ist ja auch so ein gewisses Bermuda-Dreieck, in dem viele der Filme zum Beispiel auch spielen, um den Potsdamer Platz herum. Und diese ganze Erneuerung fand ja hauptsächlich in Mitte statt, weil der einfach auch das größte freie Stück Land war. Also so frei ist es ja gar nicht, aber es war zunächst mal unbebaut, sagen wir mal so. Und was ich spannend dabei finde, ist, dass das Publikum auch merkt, dass die Arbeiten an den unterschiedlichen Orten unterschiedlich wirken. Dass man versteht, wie sehr eigentlich auch nochmal ein physischer Ort auch dazu beiträgt, wie man die Dinge wahrnimmt. Also die Kunstwerke eher mit dem Fabrikcharakter wirkt natürlich ganz anders wie diese museale Fläche hier im Gropiusbau durch diese Herrschaftsarchitektur. Also die Arbeiten wirken jeweils ganz unterschiedlich und man merkt die verschiedenen Atmosphären. Aber ich finde es wieder wieder eine Chance, dass man das letztendlich auch kommunizieren kann an ein Publikum, dass kein Ort neutral ist und dass so hier ist es trotz der Schwere des Gebäudes relativ eine leichtere Atmosphäre, während wir versucht haben, in den Kunstwerken über Einbauten auch nochmal was richtig zu verdichten, auch was zu verengen. Also manche Leute sagen, manche Etagen ist es was ein bisschen klaustrophobisch, das ist natürlich so beabsichtigt. Also es hängt auch mit den Arbeiten zusammen. Und das Kino als Ort, wo man merkt, also man geht dann immer hin und sitzt dann wirklich mal konzentriert 3 Stunden vielleicht vor einer Arbeit von Ottinger, während man hier vielleicht eher dran vorbeigeht. Also dass man das auch merkt, was das mit einem selber macht als Betrachter oder Betrachterin. Das finde ich die große Chance eigentlich da drin. Und für mich war natürlich jetzt auch der Bobiusbau schon eine Herausforderung. Also ins Postfuhramt hätte ich jetzt nicht mehr gewollt.
Ja, der ersten Biennale, da gab es also einen gewissen Charme der rohen,
unbearbeiteten. Aber auch in der Zeit, ja. Stimmig. Ne? Jetzt wäre das für mich anachronistisch.
Ja. Das war auch so ein Image des Berlins, der Binnenlager. Ja. Mhm. Das kann man nicht mehr bedienen. Ist das denn ein Problem, dass die Berlin-Biennale, weil sie eine junge Tradition ist, die sich ja gerade erst selbst fügt, dass das Konzept so weit ist, dass man es erst richtig aneignen muss und signieren muss, sozusagen, als Kuratorin?
Ich glaube, was eher jetzt auch so eine Problematik ist oder was auch so in Diskussionen immer wieder auftaucht, ist natürlich auch, dass man von der Berlin-Biennale dann immer so, das ist immer auch so belegt gewesen mit so Kategorien wie jung, frech, nicht arriviert, wobei viele der Künstler und Künstlerinnen ja natürlich ganz bekannt waren, aber das wirkte halt durch das Postvoramt, die Atmosphäre, so ein bisschen trashy. Und ich glaube, je mehr sich Berlin gentrifiziert oder auch saniert und settelt, umso mehr hätte man das gerne so ein bisschen, also vielleicht mal so 8 für 8 Wochen noch so ein bisschen diesen Aufbruchsstimmung, diesen Flair wieder zurück. Aber da muss ich einfach sagen, das bediene ich natürlich nicht, weil die Zeiten sind einfach vorbei, for good or for bad. Also, aber es ist nicht mehr so. Und ich glaube nicht, dass man dann so das künstlich sich sozusagen über künstlerische Positionen noch mal so kurz mal einkaufen kann. Und dadurch sind natürlich auch schon Enttäuschungen da, das spüre ich auch. Also sagen schon einige, ach, das Frische ist weg, aber Berlin ist ein bisschen normal geworden. Marcello Exposito, der auch sehr viel zu Kino arbeitet, aber eben auch aktiv.
Gehen wir über die Biennale.
Und der eben nochmal zu den ganzen Antiglobalisierungsbewegungen, was sich da verändert hat, eigentlich auch damals seit Genua, als damals der Giuliani erschossen wurde. Und es wird ja sehr stark darüber nachgedacht, auch nochmal über andere Demonstrationsformen, als zum Beispiel was Neues ist, halt so dieser Pink Block, also gegen diesen schwarzen Block und um einfach auch so eine Art es wird ja auch sehr stark immer dann gesagt, ja, das ist der schwarze Block, man weiß ja gar nicht letztendlich, war das konstruiert, war das real, inzwischen sind die Zeichen eigentlich da, dass das von der Polizei selbst konstruiert wurde. Und jetzt ist eigentlich so über so veränderte Demonstrationsformen, also eigentlich auch so ein Aufbrechen fast so karnevalistischen Ansätzen, die eigentlich auch die Ausstände in Notting Hill hatten. Notting Hill geht beim ganzen, genau, und eben, also das geht ja noch weiter zurück eigentlich so auf, also Julian hat auch mal einen Film gemacht, Territories, das war so Mitte der 80er Jahre schon, wo eben der Karneval Notting Hill überhaupt so entstand in seiner Form.
Das hat ja dann auch wieder mit der mit Christopher Sweet Day zum Teil.
Genau, also genau. Einfach so an genau. Und das ist eben nochmal, er arbeitet auch bei Indie Media mit und hat aber das Material einfach jetzt nochmal sozusagen auch für den Ausstellungskontext in eine andere Form gebracht.
Und die Rutsche von Carsten Höller, wird die noch benutzt?
Nee, die ist oben zugebaut im Moment und eigentlich ist die jetzt auch hier zu. Aber
Und wir waren gar nicht mehr mit beim Workshop, sind die Kinder dann wieder hochgekrabbelt von eben.
Das ist schön.
Wir hatten jetzt nur noch diesen Raum, weil ursprünglich wollte ich ein Büro auch einrichten. Und es war so schön, da steht ja immer, was ist eine Gummimatte?
Yeah.
Und wir konnten nicht erklären, was eine Gummimatte ist auf Spanisch. Also man sagt immer, was ist eine Gummimatte? I don't get it.
Ach so, dass das schon im Raum war und man muss
es eigentlich erklären.
Das
ist immer, what's a Gummimatte?
Oh nein.
Und das ist eben jetzt nochmal, das sind verschiedene Elemente von Bert Neumanns Bühnenbildern aus verschiedenen Zeiten auch. Also man hat hier eben Frau unter Einfluss nochmal, auch ein tolles Stück. Und dann ist hier nochmal von der Neustadt die Dating Agency und auch hier
also
der Kiosk, die Feldbude.
Bühnenbildner, der sozusagen aus der Volksbühne.
Ja, ich habe ihn gefragt, also hatten wir überhaupt kein Geld. Ich wollte aber auch so einen aktiven Raum nochmal für unseren Performance-Gym. Und dann hatte ich eben Bert Neumann gefragt, ob er nicht irgendwie uns günstig einen Raum bauen kann. Er sagt, okay, da recyceln wir einfach. Er wollte eh schon mal eine Stadt bauen aus verschiedenen Stücken. Ich finde es halt sehr schön, weil das halt tatsächlich aus Casavetes Frauen der Einfluss ist.
Ja.
Dann hatten wir die Dating Agency, die auch beim Idioten mitspielt, dann die Ronde Roadshow. Da werden wir dann eben auch die Performance hier noch haben und die Romantic World ist eben auch aus dem Idioten und dann hat man hier.
Und hier finden dann auch Performances statt?
Und wir machen auch hier immer wieder so Veranstaltungen.
Ja.
Also so.
Die Workshops dann auch.
Genau, und eben hier ist halt dann auch die Printed Matter untergebracht. Das sind Zeitschriften von Künstlerinnen, Architektinnen, aber eben auch Le Monde Diplomatique.
Ja.
An Architecture Night, einfach weil so diese Independent-Zeitschriftenstruktur ja auch ganz wichtig ist für so eine Kommunikation, wenn die Dinge einfach noch nicht so gesettelt sind. Und es ist einfach auch ein Medium, wie sich die Städte untereinander verständigen, also nicht nur über das Internet, sondern eben auch über diese Formate. Und zum anderen ist dann nochmal drei Berliner Verlage, die ich mit drin habe, also B-Books, ID-Verlag und eben Martin Schmitz, die auch so unterschiedliche Bereiche vom Kunstdiskurs auch nochmal abdecken.
Ja.
Und dann sind dann aber auch nochmal zwei Filme, einer von Anfang der 80er Jahre zu Geniale Dilettanten und der Anfang 90er zum beginnenden Techno in Berlin.
Ja.
Das eine ist eben Wolkenstein Dreher und das andere von Christoph Dreher, die diese Artist-Serie mal gemacht haben, Lost in Music.
Ja, klar. Ja.
Und eben, wo diese Szenen nochmal aufgearbeitet sind, da Walter von Bayrendonk mit den Paradise Pleasure Productions, die er damals von Wrestlern hat vorführen lassen, wo einfach auch letztendlich, also es sind ja viele schwule Modemacher, aber letztendlich ist die Mode auch für Männer dann doch dann wieder sehr straight. Ja. Und ich finde, Walter von Bayrendonk bricht das eigentlich auch nochmal auf oder thematisiert das. Und dann ist hier Room von Of One's Own, die haben diese Wickelröcke, die kann man auch eben hier kaufen als Edition.
Ah,
die kann man auch zu Demos benutzen. Also als Demo.
Oder als Kopftücher.
Und hier sind nochmal zwei Sounds, aber das eine ist ein Dokumentarfilm von Mika Tadila über Erki Kurenjemi. Das ist eben auch ein Pionier von der elektronischen Musik, aber nicht nur elektronische Musik, sondern der hat sehr viele Computer überhaupt entwickelt, die auch über Touch, also über Bewegung funktionieren. Und Mika Vainio von Panasonic hat hier jetzt eine spezielle Soundkammer zu Berlin gemacht, die, wo er sozusagen urbane Töne nochmal neu editiert hat. Und Mika Vainio spielt eben mit Panasonic. Die benutzen Computer eben von Erki Kurenjemi. Deswegen wollten die auch gerne nebeneinander sein. Und am 27. März haben wir nochmal ein Konzert, wo der Film läuft, wo sie aber auch live dazu spielen. Also Panasonic, kam ich halt von Hauswolf von Erki Kurenjemi.
Was sind das jetzt für Szenen, die man
hört? Das ist ein Film über sein Leben. Das geht so, also es ist einfach ein Dokumentarfilm über Erki Kurenjemi. Das sind auch so diese ersten Computer, die eben auch über Bildschirm, über Bilderfassung liefen oder eben über Bewegung, über Berührung oder eben so über Erkennung. Und er hat eine Zeit lang auch für Nokia dann gearbeitet.
Das war als ich das letzte Mal hier war, das beliebteste, der beliebteste Mann.
Ja, das die Leute mögen das. Ist auch der Film, es geht über eine Stimme. Leute, guckt es den echt an.
Wow.
Also, Archie ist auch
Das ist auch richtig Berlin-Style hier.
Also die wollten das auch gerne. Also die wollten gerne den Keller. Und dann ist hier nochmal von Mika Beino. Da waren wir jetzt immer.
Ach, das könnte man klar übersehen. Vorsicht. Huch.
Berlin Files, die finde ich passt irgendwie auch sehr gut so hier in die
Abonnenten.
Ja, genau, mit diesen einzelnen Sonic-Classics.
Also noch die Überreste eben von der urbanen Küche, die ist halt hier geplant worden. Und daran am Maybachufer. Also die haben, das ist eine Gruppe, die arbeitet in La Chapelle, also in so einem Dreieck zwischen so einem Highway und einer Eisenbahn im Norden von Paris. Das sind Architekten, Architektinnen, die dort eben auch so urbane Küchenstrukturen entwickelt haben. Also die hat Ecoflex, das ist zum Beispiel in La Chapelle, wo sie arbeiten, und sie haben eben so eine Küche hier wieder gebaut und die dann dem Sprachen, also die Friedrichshain geschenkt, also die ist jetzt dann dort, und letzte Woche haben sie dann eben sozusagen Maybachufer auf dem Markt dann auch gekocht zusammen. Und da sind wir eigentlich lediglich quasi Planungsbüro und auch haben die Finanzierung mit übernommen, aber eigentlich hat so ein Projekt ganz woanders seinen Ort.
Yes.
Das ist dann auch. Es ist auch wichtig, dass man auch noch so Projekte hat, die letztendlich einfach in, die kann man hier nicht ausstellen, aber die können über die Biennale einfach letztendlich überhaupt mal eine Finanzierung finden.
Ja, ist dann Komplex Berlin auch eine, ein Hub, der sozusagen hier mit eingebaut ist?
Die Komplex Berlin ist eigentlich nochmal, das ist auch. Das ist eben der Ausstellungskatalog, und Komplex Berlin ist einfach ein Buch zu Berlin und natürlich wieder mehrdeutig. Also Berlin ist eine komplexe Struktur, aber es gibt auch tatsächlich einen Berlin-Komplex.
Ah, okay, dann
ja, das muss ich sagen.
Dann stehe ich
von Banachin Tuklu, die ist aus Ankara, lebt in Amsterdam, und das ist eigentlich ein Buchprojekt, das heißt The False Witness, und sie hat einfach hier dieses Buch nochmal ausgefaltet, und es geht jetzt endlich einfach auch um Migranten, Asylanten, in welchen Räumlichkeiten bewegen die sich eigentlich. Also
ah ja, das ist ja auch spannend für Rags, wenn...
Ja, genau, und Banu ist da, wo sind so die Migranten, Verhaftungen, also, aber sie wollte es auch sehr kommentarlos machen, und bei Banu finde ich halt interessant, sie hat wiederum als Modefotografin angefangen, hat dann sehr viel mit Hüseyin Callahan gearbeitet und hat sich eigentlich dann jetzt komplett eigentlich von der Modefotografie verabschiedet und arbeitet jetzt eben in diesem Projekt. Von Ergin Çavuşoğlu, der ist in Bulgarien geboren, ist aber Türke. Und und lebt heute in London. Und er hat eben so Überwachungshubschrauber in London. You just arrived in Berlin?
Yeah. Yeah,
then we will see each other.
Yeah.
Okay. Und ja, letztendlich war das für mich halt interessant, als ich die Arbeit gesehen habe. Ich dachte, das ist auch interessant, wenn der andere mal die Decke rausnimmt. Und ich musste lange mit ihm verhandeln, weil er wollte erst, dass es ein kompletter Dunkelheit ist. Und ich habe gesagt, mir ist es dann zu pathetisch. Ich finde es ganz interessant, dass man das von zwei Ebenen einfach, man kann es eben auch noch von oben sehen.
Ja, passt ja auch, dass man nicht weiß, was passiert von oben, was bei Überwachungshubschraubern ja auch der Fall ist. Also, dass man nicht weiß, wie man beobachtet wird.
Fotografien von Kushila Brook zum Cassie Acker, Cassie Acker's Closes. Und Cassie Acker ist ja also Autorin, so Beat-Autorin und ist vor einigen Jahren an.
Mädchen,
genau. Und ist vor einigen Jahren eben an Krebs gestorben. Und sie wurde von dem Nachlass beauftragt, diese Kleidungsstücke nochmal, die ja sehr wichtig waren, zu fotografieren.
Yeah.
Und ich finde es halt interessant, ja, also, wie sie es eben auch aufgenommen hat. Also man merkt einfach auch so diese Absenz der Person. Also,
yeah.
Das finde ich so, also wie sie, ja, also das ist nur so diese Kleider, man vermisst einfach so die Person. Es wird nicht nur so als Kleidungsstück dargestellt, sondern nicht, also auch so diese Inszenierung von der Person kommt eigentlich nochmal so raus.
Ja. Yeah.
Deswegen hat sie diese Thematik eben auch Moden und Szenen, diese ganze Identitätskonstruktion auch über Kleidung. Und ich meine, letztendlich ist ja der Kunstsektor sehr interessiert an Mode, aber es wird immer so ein bisschen separat gehalten. Aber die meisten Leute, die ich im Kunstbetrieb kenne, interessieren sich auch immer für Mode, für Kleidung.
Yeah.
Die feinen Unterschiede, wie man so schön sagt, über Pierre Bourdieu, die Distinktion ist ein wichtiges Element eigentlich auch und zwar Codes im Kunstbetrieb.
Sagen wir, es ist viel Styling im Kunstbetrieb angesagt. Was vielleicht mit den Räumen auch zu tun hat. Also wenn die Räume nicht irgendwie eingerichtet sind, dann widerspricht das auch der Aussage.
Ja, hier ist eine Arbeit, das war das Matthias Poletner, der lebt jetzt seit einigen Jahren schon in Los Angeles und ist natürlich auch wieder ganz klar eine Referenz eben auf Film, also auf Godards Film nochmal zu den Rolling Stones, One Plus One in dem Übungsraum und eben auch nochmal zu Arbeiten, die Stan Douglas letztendlich auch mit Musikern gemacht hat. Und hat natürlich auch nochmal für mich persönlich halt auch damit zu tun, dass ich halt finde, so der Mythos des Künstlerateliers ist längst abgelöst durch den Übungsraum der Musiker.
Also, ja.
Also es taucht auch immer wieder auf, dass.
Ja. Ja, in diesen Lieden arbeiten die Musiker ja selbst.
Auch mit. Aber
ja.
Früher war es so der Künstler so ein bisschen attraktiv, aber ich finde, das hat sich längst durch den ganzen Pop-Bereich abgelöst. Ich glaube, nur noch Popmusiker finden das Künstleratelier so mythisch.
Aber die glauben es dafür richtig. Wären das dann gern, oder wären gern Schriftsteller an so einem Schreibtisch mit Federkiel?
Oder Maler?
ja, genau, am Strand und Wellenmalen.
Also man sieht ja schon jetzt, glaube ich, so, dass sich die Themen einfach ganz nichtlinear durch die ganze Ausstellung immer ziehen und nicht jetzt so nebeneinander gruppiert sind. Das war mir auch wichtig.
Ja.
Und da haben schon einige geschrieben, das ist doch ganz zusammenhangslos. Warum ist das jetzt so durcheinander?
Ja.
Und ich habe gedacht, also für mich wäre das absurd, zu sagen, Sound, Migration.
Nein, das ist
so
ja,
kann man doch gar nicht denken.
Wenn man durch eine Stadt läuft,
begegnet sich ja auch
alle Welten auf einmal und nicht getrennte Welten. Also
für mich war es halt wichtig, dass die sich auch so ineinander schieben, ne? Und halt alle Themen auch diese verschiedenen Orte belegen, sowohl das Kino als auch die Kunstwerke, was halt eine ehemalige Fabrik ist, aber eben auch dieses museale Setting im Gropiusbau,
ja.
Dass man das auch gar nicht mehr so zuteilt.
Ja.
Man hier beschäftigt sich ja auch letztendlich nochmal mit dem Kinoverständnis, Kino der Narration und dann einfach tatsächlich Godard, der es dann auch aufgebrochen hat, der eigentlich eher eine Theorie des Kinos macht mit seinem Kino.
Klar. Ja. inspirierte.
Und hier nach links geht es da.
Das sind noch weitere Fotos
von. Ach so, von Casey und Kathy Acker.
Also überall.
Sie hat so viele mitgebracht.
Nein. Das ist ja auch krass. Er kann aber jetzt nicht unbedingt vorstellen.
Nee, ich habe mich auch gewundert, dass manche nicht beachtet verdienen.
Ja.
Ich kenne sie auch eher so.
Also ja, genau. So.